Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs des Alabamas, Barmherzigen, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit an Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister, wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er seine Liebe zwischen uns setzt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denjenigen Menschen machen, die auf den Fußstapfen des Propheten, sallallahu alaihi wasallam folgen. Was wir heute machen, liebe Geschwister, unsere heutige Zusammenkunft, ist eigentlich genau das, was unsere Religion von uns verlangt hat. Was gibt es denn Gewaltigeres, was gibt es denn Edleres und Schöneres, als dass wir uns in einer der Häuser Allah subhanahu wa ta'ala unter Brüdern und Schwestern treffen, dass wir uns gegenseitig motivieren, zusammensitzen. Das ist, liebe Geschwister, die praktische Umsetzung der Liebe, die von jedem Muslim seinem anderen Muslim gegenüber verlangt worden ist. Liebe Geschwister, Liebe macht man, erweckt man, erzeugt man nicht unter den Geschwistern durch viel Reden, sondern Liebe wird erzeugt, liebe Geschwister, in erster Linie, indem man sich gegenseitig trifft und indem man sich gegenseitig gut behandelt. Liebe Geschwister, auch das Ähnliche wurde, in den ähnlichen Wortlauten wurde es auch über den edlen Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, Ibn Umar radiallahu ta'ala anhu, überliefert, als er eben auch sagte, sinngemäß, dass die Liebe, liebe Geschwister, sich zeigt durch den Umgang mit den anderen Menschen und nicht durch vieles Gerede. Dadurch, dass wir uns gegenseitig treffen, wird nicht nur die Liebe gesteigert unter uns, sondern auch der Iman wird dadurch gestärkt. Ob wie es in einer Überlieferung mit den Gesandten Allahs heißt, sallallahu alaihi wasallam, da er sagte, sinngemäß übersetzt, yani, dass für Allah subhanahu wa ta'ala zu lieben, in seinem Namen zu lieben, in seinem Namen zu verabscheuen, ist einer der deutlichsten Zeichen des Iman des Muslims. Liebe Geschwister, diese Worte sind stille Worte, die man seinem Bruder mitteilt, indem man sich miteinander trifft, in die Liebe mit ihnen teilt, ist wertvoller als 1000 Worte. Und überliefert ist zum Beispiel, liebe Geschwister, damit wir sehen, wie die Sahaba radiallahu anhum sich gegenseitig wirklich geliebt haben im wahrsten Sinne des Wortes. Zum Beispiel nehmen wir ein Beispiel von zwei Gefährten. Der eine ist Umar ibn Khattab und der andere ist Mu'adh ibn Jabal. Möge Allah mit ihnen beiden zufrieden sein. Ihr wisst, dass diese Gefährten sich täglich in der Moschee 5-mal getroffen haben. Aber dennoch, liebe Geschwister, wenn sie sich nach dem Isha-Gebet getrennt haben, fiel es dem einen schwer, dem anderen bis zum Fajr-Gebet nicht mehr zu sehen. Und deswegen sagte Umar radiallahu ta'ala anhu, ich sehne mich nach meinem Bruder Mu'adh. Warum? Weil er nach der Isha-Zeit, ihn bis zum Fajr, die Zeit ist relativ lang, und er konnte manchmal nicht schlafen, weil er sich nach seinem Bruder gesehnt hat. Liebe Geschwister, darauf ist der Zusammenhalt und der Sahaba radiallahu ta'ala anhum aufgebaut. Und diese islamische Scharia, liebe Geschwister, sie ist aufgebaut auf dieser Art Liebe. Diese Liebe ist es, die uns dazu gebracht hat, oder die die Gefährten früher dazu gebracht haben, sich zu treffen und sich um den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu versammeln. Denn umgekehrt sagte Allah azza wa jall im edlen Koran al-Karim, sinngemäß übersetzt, wenn du hartherzig gewesen wärst, wenn du schroff und hartherzig gewesen wärst, dann würden sie rings um dich herum davonlaufen. Wenn du schroff und hartherzig gewesen wärst, würden sie rings um dich herum davonrennen. Und das bedeutet, dass sie eben genau das Gegenteil von Hartherzigkeit gehabt haben und auch der Prophet sowieso, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Diese Gemeinschaft, diese islamische Umma ist aufgebaut, liebe Geschwister, auf diese Liebe, die unter ihnen existiert. Die Frage ist, liebe Geschwister, wie können wir diese Liebe unter uns erzeugen? Und da gibt es zwei wesentliche Schritte. Das heißt, zwei wesentliche Phasen. Bevor wir unter uns in dieser großen Familie die Liebe uns zeigen und erzeugen und spüren, muss sie erst einmal aufgebaut werden in der eigenen Familie, im kleinen Bereich unter den eigenen vier Wänden. Im eigenen Bereich, in den eigenen vier Wänden, wenn dort die Liebe existiert, dann erst kannst du hinausgehen zu den anderen Menschen und dazu beitragen, dass diese Liebe auch mit deinen anderen Geschwistern vorhanden ist. Deswegen erst einmal beginnst du mit deiner kleinen Familie zu Hause in den eigenen vier Wänden. Danach gehst du über zu deiner großen Familie in der Moscheegemeinschaft oder in der Umma insgesamt. Und dafür gibt es drei wesentliche Grundlagen, die Allah Azza wa Jal uns im Koran al-Karim erwähnt hat. Die erste wesentliche Grundlage ist, oder drei Dinge müssen vorhanden sein, damit die Familie gesund zu Hause funktioniert. Einmal ist es die Liebe, die Mawadda. Als zweites ist es die Barmherzigkeit, die Rahma, die existieren muss. Und als dritte ist die Tuma'nina, das ist sozusagen, dass man Ruhe findet in seiner eigenen Familie. Wenn zu Hause diese Sachen stimmen, dann erst kann man dazu beitragen, auch in der größeren Familie, auch, dass die Liebe unter ihnen existiert. Und wir alle kennen den Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, dieser berühmte Imam, wenn er nach Hause kam, zu seiner Familie nach Hause kam und das Haus betritt, dann sagte er einen bestimmten Satz, den wir im edlen Koran auch so vorfinden. Er sagte, Bismillah, Masha'Allah, la quwata illa billah. Das heißt, sinngemäß übersetzt, also so ähnlich finden wir im edlen Koran ebenfalls vor. Er sagte im Namen Allahs, weil er das Haus betreten, dann sagte er, Masha'Allah, jeder von uns weiß, was das heißt. Und la quwata illa billah, dies bedeutet, es gibt keine Kraft außer durch Allah Azza wa Jalla. Und diesen Satz, liebe Geschwister, sein Sohn Abdullah fragte ihn, wieso sagst du diesen Satz, wenn du dieses Haus betrittst? Er sagt ganz einfach, weil Allah subhanahu wa ta'ala im Koran al-Karim, in Surat al-Kahf, hat er beschrieben, wie eine Person, wir kennen die Geschichte, wo eine Person, yani, aufgrund von Neid und aufgrund von bösem Blick ist ihr Garten zerstört worden. Und dann heißt es, dass der eine sagte zum anderen, der berühmten Geschichte, hättest du doch, als du deinen Garten betreten hast, hättest du doch, als du deine Jannah betreten, Jannah im Arabisch bedeutet Garten, okay? Hättest du doch, als du deinen Garten betreten hast, gesagt, Masha'Allah, la quwata illa billah. Und Imam Ahmad sagte, wenn ich mein Zuhause betrete, ist das für mich mein Jannah, ist das für mich mein Jannah. Also könnt ihr euch vorstellen, dass dieser Imam, wie er sich glücklich gefühlt hat, wenn er zu Hause gewesen ist. Kehren wir zurück zu einer Ayah aus dem edlen Quran al-Karim. Allah sagte, subhanahu wa ta'ala, sinngemäß übersetzt, zu seinen Zeichen, zu seinen Ayat, gehört, dass er für euch, aus euch selbst, Ehepartner erschaffen hat. Zu seinen Zeichen, zu Allahs Zeichen gehört, dass er für euch, aus euch selbst, Ehepartner erschaffen hat, damit ihr bei ihnen Ruhe findet. Und Allah sagt, dass darin Zeichen für uns liegen, für ein Volk, das nachdenkt, für ein Volk, das überlegt. Und diese Geschichte, wenn wir diese Ayah einmal verinnerlichen, zu seinen Zeichen gehört es, dass er für euch, aus euch selbst, Ehegatten erschaffen hat. Liebe Geschwister, die Ayat sind dafür da, dass wir darüber nachdenken. Wenn wir über diese Ayah nachdenken, dann sehen wir, subhanallah, als würde der Herr uns mitteilen, wenn du geheiratet hast, wird dieser Ehepartner und diese Ehepartnerin wird zu einem Teil von dir, wird zu einem Bestandteil von dir. Was bedeutet das? Das bedeutet, du leidest, wenn der andere leidet. Du freust dich, wenn der andere sich freut. Du liebst die andere Person und die andere Person liebt dich. Was ihn quält, quält dich. Was dir Freude bereitet, bereitet ihm ebenfalls Freude. Und deswegen sagt er, und das ist der erste Schritt, wie wir gesagt haben, in der eigenen Familie zu Hause. Dann erst, wenn man nach hinaus geht, zur großen Familie, trifft auf einen, insha'Allah, das zu, was der Prophet sagte, alayhi salatu wassalam, in einem anderen edlen Hadith, als er sagte, das Gleichnis der gläubigen Menschen hinsichtlich ihrer gegenseitigen Liebe und gegenseitigen Barmherzigkeit und gegenseitigen Fürsorge ist das Gleichnis eines Körpers, der, wenn ein Teil dieses Körpers leidet, dann leidet der gesamte Körper unter Fieber und Schlaflosigkeit, der gesamte Körper leidet darunter. Das ist die große Familie, liebe Geschwister. Das ist dann die Familie sozusagen der Moschee oder noch größer. Aber es geht nur mit der Basis der Liebe, liebe Geschwister. Die Frage ist, was ist der erste Schritt zu dieser Liebe, damit sie unter uns existiert, liebe Geschwister? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns versprochen, dass derjenige Mensch, der sich mit seinem Glaubensbruder in diesem Leben zusammenfindet auf der Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala, der wird auch Yawm al-Qiyam, am Tag der Auferstehung, im Schatten Allahs sein, aufgrund dieser Liebe, die er in diesem Leben gehabt hat. Wer sich also mit seinen Geschwistern in diesem Leben zusammenfindet, wird sich auf Basis der Liebe, wird sich am Tag der Auferstehung auf Basis der Liebe im Schatten Allahs wiederfinden. Ein Schatten, über den Allah Azza wa Jalla sagte, ein Tag, an dem es keinen Schatten geben wird, außer meinem eigenen Schatten. Und das heißt, der Schatten des Thrones. Und deswegen, Allah sagte, Yawm al-Qiyamah wird er sagen, wo sind diejenigen Menschen, die sich meinetwegen geliebt haben? Heute werde ich sie in meinen Schatten eingehen lassen, einen Tag, an dem es keinen Schatten gibt, außer meinem eigenen Schatten. Liebe Geschwister, dieser Weg dorthin ist kein einfacher Weg. Der Weg dorthin erfordert Anstrengung. Denn Allah Azza wa Jal sagt dir im Koran klipp und klar, in Surat Al-Ankabut sagt er sinngemäß am Anfang übersetzt, Alif Lam Mim, haben die Menschen etwa gedacht, dass sie einfach nur sagen, wir glauben, das heißt, wir sind Gläubige, wir sind Muslime, und das war's. Haben die Menschen gedacht, wir sagen einfach nur, wir sind Gläubige, und dann werden sie nicht auf die Probe gestellt, und dann werden sie nicht geprüft. Vielmehr ist es so, dass sofort, sobald du diesen Weg startest, sobald du auf diesen Weg losgehst, beginnen die Prüfungen, und die Sache ist nicht einfach. Es gibt Neigungen, es gibt Satane unter den Menschen, es gibt Satane unter den Dschinn. Alle versuchen, dich von diesem rechten Weg abzubringen. Liebe Geschwister, die Frage, die wir uns an dieser Stelle natürlich stellen, ist, wie können wir, damit diese Liebe unter uns Geschwistern vorhanden ist, wie sollen wir dem Propheten sallallahu alaihi wasallam folgen, um diese Liebe zu entdecken, zu erzeugen, inshallah. Zunächst einmal, wir merken doch in unserem Gebet, liebe Geschwister, dass wir jeden Tag mindestens 17 Mal ein bestimmtes Bittgebet sprechen. Und das sollte unsere Aufmerksamkeit wecken und unsere Blicke darauf lenken. Und zwar sagen wir jedes Mal, ihdina surat al-mustaqim. Das heißt, o Herr, sinngemäß, o Herr, leite mich auf den geraden Weg. Und kann es sein, dass ein Muslim 17 Mal pro Tag ein Dua spricht und weiß nicht, was damit gemeint ist? Kann es sein, dass er jeden Tag an seinen Herrn um den geraden Weg bittet und er weiß nicht, welcher Weg dieser ist, wie dieser Weg aussieht? Und Allah subhanahu wa ta'ala in einer anderen Ayah des Quran al-Karim hat er uns erklärt, dass dieser Weg der Weg von viererlei Gruppen ist. Allah sagte sinngemäß übersetzt, diejenigen oder derjenige, der Allah und dem Gesandten gehorcht, das sind diejenigen, die zusammen sein werden mit den Propheten, den wirklich Wahrhaftigen, den Märtyrern und den rechtschaffenen Menschen. Das sind die vier Gruppen, um die du jeden Tag 17 Mal mindestens Allah Azza wa Jalla bittest, dass du zu diesen Personen gehörst. Das ist der Weg, der gerade Weg. Das ist der Weg der Propheten, der wirklich Wahrhaftigen und der Weg der Märtyrer und der Weg der rechtschaffenen Menschen. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala sagte über diesen Dua, es gibt keinen gewaltigeren Dua als dieser Dua im edlen Quran al-Karim. Denn was soll es gewaltiger geben, wenn Allah, dein Herr, von dir verlangt, 17 Mal pro Tag, mindestens, das ist ja nur die Pflichtgebet, das hat nichts mit den freiwilligen Gebeten zu tun, wenn du jeden Tag Allah um diese Sache bittest, als würdest du sagen, o Herr, leite mich den geraden Weg, o Herr, festige mich auf diesem geraden Weg. Liebe Geschwister, schauen wir uns an, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam die medinensische Gesellschaft aufgebaut hat und worauf er diese aufgebaut hat. Unter uns gibt es vielleicht Leute, die Soziologie studiert haben oder Wissenschaften, der es um die Gesellschaft geht, ganz allgemein. Und sie werden darin lehren, dass es nicht möglich ist, eine Gesellschaft aufzubauen in weniger als 40 Jahren. Man braucht 40 Jahre, um eine solide Gesellschaft aufzubauen. Außer eine einzige Ausnahme. Die Ausnahme ist der Staat von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diesen Staat, diese Gesellschaft, die er in Medina gegründet hat, hat sage und schreibe nur 10 Jahre gedauert, sallallahu alaihi wasallam. Wir möchten nicht über jetzt große Ziele sprechen, ganze yani Länder, ganze große Gesellschaft. Wir reden jetzt nur von der kleinen Gesellschaft, von dieser kleinen muslimischen Familie in den eigenen vier Wänden, beziehungsweise in der eigenen Moschee. Allah subhanahu wa ta'ala hat in einer einzigen Ayah, liebe Geschwister, zusammengefasst, was die wesentlichen Bestandteile einer soliden und gesunden Gesellschaft ist, wie sie der Prophet sallallahu alaihi wasallam aufgebaut hat. Sinngemäß sagte er subhanahu wa ta'ala über das Verhältnis der Muhajirin, das sind diejenigen, die ausgewandert sind von Mekka nach Medina, und die Ansar, die Gläubigen von Medina, die Muhajirin empfangen haben. Allah sagte subhanahu wa ta'ala sinngemäß übersetzt, diejenigen, die, ich übersetze jetzt direkt mit der Bedeutung inshallah, diejenigen, die in Medina zuerst gewesen sind, vor den Muhajirin, wer sind diejenigen Menschen, die zuerst in Medina gelebt haben, vor den Muhajirin? Die Ansar. Sie, Allah sagt über sie, sie lieben diejenigen, die zu ihnen ausgewandert sind. Das heißt, Allah bezeugt, dass die Ansar die Muhajirin lieben. Dann sagt er weiterhin, subhanahu wa ta'ala, und das ist das Entscheidende an dieser Ayah, liebe Geschwister, sie empfinden in ihren Herzen den Muhajirin gegenüber, oder umgekehrt, sie empfinden den Ansar gegenüber in ihren Herzen keinen Neid, sinngemäß übersetzt, keinen Neid wegen dessen, was sie erhalten haben. Aus dieser Teil-Ayah, liebe Geschwister, entnehmen wir den wichtigsten und ersten Punkt auf dem Weg zur Liebe in einer islamischen Gesellschaft, ist, liebe Geschwister, dass man in seinem Herzen keinen Groll, keine Abscheu, keine feindselige Haltung hat, dass man in seinem Herzen keinen Hass hat gegenüber seinen gläubigen Geschwistern, sondern das Herz, die Brust ist gesund. Man hat keine Abscheu in seinem Herzen gegenüber seinem eigenen muslimischen Bruder. Das ist der entscheidende und der erste Punkt auf diesem Weg, die Liebe zu erzeugen. Und das Beispiel sehen wir zwischen den Muhajirin und der Ansar. Wir kennen das berühmte Beispiel, das man immer wieder erwähnen muss, das Beispiel von Abdurrahman ibn Auf, radiallahu anhu, einer von den Muhajirin. Und das Beispiel von Sa'd ibn Rabi', einer von den Ansar. Ihr wisst ja, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zwischen den einen und anderen verbrüdert hat. Das heißt, er hat sie wirklich zusammengemacht, zusammengeschweißt, als wären sie Brüder, als wären sie wirkliche Brüder. Und Sa'd radiallahu anhu sagte zu Abdurrahman, weil sie wie Brüder galten in diesem Moment nach der Verbrüderung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, er sagte zu seinem Bruder von den Muhajirin: Hör mal zu, mein Bruder, ich habe Vermögen, das ist mein Geld, was ich habe. Und ich habe zwei Ehefrauen, die Hälfte meines Geldes kannst du haben. Wir teilen es in zwei Teile. Du nimmst die Hälfte meines Vermögens und meine zwei Ehefrauen. Du schaust dir beide an. Diejenige, die dir besser gefällt, von der werde ich mich scheiden lassen. Und dann darfst du sie heiraten, wenn ihre Wartezeit zu Ende ist. Diese Liebe, Geschwister, kann nur entstehen, wenn man seinem Bruder gegenüber nichts Schlechtes im Herzen gegenüber hat. Das, liebe Geschwister, bedeutet, Egoismus gibt es in der islamischen Gesellschaft nicht. Das Wort Ich kannst du aus deinem Vokabular, aus deinem Wörterbuch rausstreichen. In einer gesunden muslimischen Gesellschaft, wenn Liebe herrschen soll, gibt es keinen Egoismus. Wenn du, liebe Geschwister, lieber Bruder, liebe Schwester, so weit bist, dass das, was in meiner Hosentasche an Geld als dein Geld gilt, und das Geld, was in deiner Hosentasche ist, als mein Geld gilt, und dass du das als eine und die gleiche Sache betrachtest, dann, liebe Bruder, liebe Schwester, bist du angekommen bei dieser Stufe dieser Sahaba, möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Dein Geld ist wie mein Geld und mein Geld ist wie dein Geld. Möge Allah uns über diese hohe Rangstufe erreichen lassen. Wenn man diese Stufe nicht erreicht hat, wenn es Egoismus gibt und wenn du immer sagst, ich, es geht um dich und die sind die anderen egal, wisst ihr, was dann sein wird? Dann wird es so sein, dass du in der gleichen Moschee bist wie dein Bruder, aber du kannst den einen nicht aushalten, du kannst den anderen nicht ausstehen, den nächsten kannst du nicht riechen und mit dem vierten kommst du nicht aus und den fünften verabscheust du und den einen magst du nicht und so weiter und so fort. Warum? Weil du nicht verstanden hast, dass es im Islam keinen Egoismus gibt und weil du nicht verstanden hast, dass du Teil dieser Umma bist. Eine Person, die so denkt, den einen mag ich nicht, den anderen kann ich nicht ausstehen und so weiter, diese Person ist nicht Teil dieser Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das ist der erste Schritt in dieser Ayah. Allah sagte sinngemäß, dass die einen den anderen gegenüber in ihrem Herzen keinen Abscheu, keinen Groll empfinden. Sie haben keinen Neid. Nichts haben sie ihren Herzen gegenüber ihre Brüder. Nichts Schlechtes haben sie in ihrem Herzen gegenüber ihren Geschwistern. Und dann sagt Allah Azza wa Jal, und sie bevorzugen die anderen sich selbst gegenüber, selbst wenn sie darunter leiden würden. Das heißt man auf Arabisch Ithar und bedeutet, dass man seinen Bruder bevorzugt. Wenn es darauf ankommt, ich oder er, nein, erstmal er. Wenn es darauf ankommt, ich oder mein Bruder, erst kommt mein Bruder und danach komme ich erst dran. Und ich bevorzuge nicht meinen Bruder mich selbst gegenüber. Das bedeutet, liebe Geschwister, dass sie hatten das Gefühl, dass derjenige, der etwas spendet, nicht besser ist als derjenige, der etwas nimmt, sondern genau umgekehrt. Derjenige, wenn du das Gefühl hast, dass der Bruder, der von dir etwas nimmt, eine Spende nimmt, eine Wohltat von dir nimmt, derjenige ist, der eigentlich dir etwas Gutes antut, dann hast du diese Stufe erreicht. Und so sagt Allah subhanahu wa ta'ala am Ende dieser Ayah sinngemäß, und derjenige, der sich vor seinem eigenen Geiz schützt, das sind diejenigen, die erfolgreich sein werden. Also haben wir diese zwei Stufen. Einmal, wie gesagt, liebe Geschwister, dass man in seinem Herzen nichts Schlechtes empfindet gegenüber seinen Geschwistern. Und als zweites, dass man seine Geschwister, das ist der zweite Schritt, dass man seine Geschwister sich selbst gegenüber bevorzugt. Lasst uns, liebe Geschwister, eine Sache verinnerlichen, die wir alle, inshallah, heute gemacht haben. Bevor wir in die Moschee gekommen sind zum Gebet, was haben wir gemacht? Wir haben unsere Gebetswaschung durchgenommen, haben Wudu gemacht. Hat jemand von uns mal überlegt, was dieser Gottesdienst bedeutet? Hat jemand von uns mal überlegt, was es bedeutet, sich zu reinigen, bevor man zum Gebet kommt? Dieser Wudu, diese Gebetswaschung, liebe Geschwister, ist ein Gottesdienst, eine Ibadah an sich. Hast du dir mal überlegt, lieber Bruder, wenn du etwas hast, was du reinigen willst, und dein Körper zum Beispiel können wir betrachten, als es gibt Extremitäten, das sind deine Hände, dein Gesicht, deine Füße, und es gibt aber auch den Ursprung deines Körpers, nämlich das, was in der Mitte ist, woran eben deine Körperteile, deine Hände, dein Kopf und dein Hals und deine Füße dran sind. Dieser Körper in der Mitte, das ist der Ursprung von dir selbst. Und deine Körperextremitäten sind deine Extremitäten. Das ist sozusagen das Zweitrangige an dich. Hast du mal überlegt, lieber Bruder, warum du beim Wudu diese Körperteile wäschst und nicht das wäschst, was dich eigentlich im Wesentlichen ausmacht? Das heißt also, warum unterlässt du den Ursprung, deinen Körper lässt du weg und du wäschst deine Hände und dein Gesicht und deine Füße? Also stell dir mal vor, das ist wie ein Hähnchen. Das Hähnchen hat zwei Beine und zwei Flügel und du wäschst nur die Beine und die Flügel und das in der Mitte, was du auch essen willst und das Entscheidende und Bessere sogar, das lässt du einfach weg und machst das nicht sauber. Das macht normalerweise keinen Sinn, es sei denn, man macht sich darüber ein paar Gedanken. Schauen wir uns mal an. Die Sachen, die du wäschst. Wenn du die Sachen, die du wäschst, dort befinden sich bestimmte Sinnesorgane. Und wir wissen, es gibt die berühmten fünf Sinnesorgane. Wenn du dein Gesicht wäschst, dann wäschst du dabei deine Augen. Das ist der Sehsinn. Und dann wäschst du deinen Mund. Das ist eben, dass du schmecken kannst und dass du reden kannst. Danach, wenn du deine Ohren wäschst, dann wäschst du, dein Gesicht ist auch noch die Nase dabei, das heißt der Geruchssinn und dann noch deine Ohren, später wenn du darüber sie streichst, das ist eben der Gehörsinn oder der Hörsinn. Warum diese fünf Sachen? Subhanallah,
weil der Satan, liebe Geschwister, keinen anderen Weg zu deinem Innersten findet, außer durch diese Sinnesorgane. Diese Sinnesorgane sind der Zugang vom Satan, vom Äußerlichen deines Körpers zu deinem Körperinneren. Diese Angelegenheiten müssen wir verändern. Wenn du dein Gesicht wäschst, nachdem du deine Hände gewaschen hast, wäschst du deine Hände am Anfang, weil nachher machst du den Rest auch sauber. Das Erste, was du nach deinen Händen wäschst, ist was? Ist dein Gesicht. In diesem Gesicht, subhanallah al-azim, finden wir wie viele Sinnesorgane. Du findest in deinem Mund den Geschmackssinn, mit deinem Mund innen drin ist dieses Stück Fleisch, mit dem du redest, über das so Gefährliches überliefert worden ist, über das wenn man diese Sache bewahrt, ist man bewahrt von Allah subhanahu wa ta'ala. In diesem Körper, in diesem Gesicht befinden sich die Augen, über die Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, dass man seinen Blick senken soll. Nicht immer, sondern einen Teil seines Blickes senken soll. Warum? Weil es gibt manchmal verbotene Dinge, vor denen man seinen Blick senkt. Aber ansonsten, das Auge soll man benutzen zum Schauen und verinnerlichen die Zeichen, die Schöpfung Allahs, denn das eben stärkt natürlich den Iman. Dann, die Ohren werden gereinigt. Ganz wichtig. Warum? Weil mit den Ohren hört man Dinge, die man nicht mit den eigenen Augen sehen kann. Wenn jemand etwas hinter einer Mauer tut, da kannst du ihn vielleicht hören, aber du kannst nicht durch die Mauer hindurch sehen. Insofern, diese Dinge, liebe Geschwister, reinigen wir. Deine Zunge reinigst du jedes Mal beim Wudu. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam dich gewarnt hat und gesagt hat, es passiert, dass jemand ein einziges Wort spricht, dem er nicht einmal große Aufmerksamkeit geschenkt hat, aber durch dieses Wort fällt er 70 Jahre lang, wortwörtlich 70 Frühlinge lang in der Hölle. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Liebe Geschwister, beim Hören, natürlich gibt es Dinge, die man hört absichtlich, und es gibt Dinge, die man nicht hört absichtlich. Wenn man Dinge unabsichtlich hört, Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht einem dies, aber gefährlich ist es, wenn du mit deinen Ohren Dingen zuhörst. Und das ist der entscheidende Unterschied im Arabischen, auch im Deutschen. Im Arabischen gibt es Unterschied zwischen dem Hören, As-Sama', und dem Istima'. Im Deutschen kann man das auch richtig übersetzen, indem man sagt, Unterschied zwischen Hören und der Präsilbe zu, indem man hört und indem man zuhört. Für das Hören wirst du nicht belohnt und nicht bestraft. Aber für das Zuhören wirst du belohnt und wirst du bestraft. Deswegen Allah Azza wa Jalla im Koran Karim sagte er, dass du dem Koran nicht einfach nur den Koran hören sollst, sondern dass du dem edlen Koran sogar zuhören sollst. Liebe Geschwister, schauen wir uns einmal an, dieses Wudu bereitet dich quasi vor auf dein Stehen vor dem Herrn der Welten. Dieses Wudu bereitet dich darauf vor, dich hinzustellen vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und es geht nicht einfach nur darum, dass man einfach sich nur wäscht und so. Nehmen wir uns ein Beispiel, damit ihr seht, wie wichtig diese innerliche Reinigung ist, noch davor der äußerlichen Reinigung. Ihr wisst, dass wenn man den Wudu gemacht hat, ist ein Dua überliefert über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass man sagt, O Herr, lass mich zu denjenigen gehören, die sich immer wieder dir reuevoll zuwenden, und auch zu den Gereinigten. Erstmal geht es also um die innerliche Reinigung und danach geht es um die äußerliche Reinigung. Das heißt also, als würde er dir sagen, beim Wudu geht es erstmal um das Innere, noch viel mehr als nur einfach diese Körperteile zu waschen. Abdullah ibn Umar, radiallahu ta'ala anhuma, möge Allah mit ihm, sein Vater, zufrieden sein, er berichtet uns, er sagt, sie saßen einmal mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und dann sagt er zu ihnen, zu euch wird jetzt gleich ein Mann die Moschee betreten, und dieser gehört zu den Paradiesbewohnern. Und sie schauten, und dann kam ein Mann rein, der Wudu gemacht hat, und das Wasser tropfte von seinem Bart herunter, und ein normaler Mensch. Und am zweiten Tag sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam wieder, jetzt wird gleich jemand die Tür betreten, der ein Paradiesbewohner ist. Und es war der gleiche Mann wie am ersten Tag. Und am dritten Tag, wieder sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, es wird jemand jetzt die Moschee betreten, der ein Paradiesbewohner ist. Und subhanallah, diese Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist die einzige auf dieser Welt, liebe Geschwister, die Paradiesbewohner mit eigenen Augen gesehen hat. Das heißt, diese Menschen, wie die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie die Leute, die bei Badr teilgenommen haben, die 313, die da teilgenommen haben, die alle Paradiesbewohner sind, liebe Geschwister. Und andere, wie in diesem Hadith überliefert worden, subhanallah. Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, hatte dann das Glück gehabt, dass er bei dieser Person zu Gast sein durfte, 3 Tage lang. Und 3 Tage lang war bei ihm bei Gast und wollte ihn beobachten und schauen, was macht ihn denn besonders? Warum ist er ein Paradiesbewohner? Was macht er, was nicht andere machen? Warum hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das über diese Person gesagt und nicht über andere? Bestimmt macht er etwas großartig Gewaltiges. Auf jeden Fall hat Ibn Umar ihn beobachtet. Ein Tag lang, 2 Tage lang, 3 Tage lang. Er macht keine besonderen Nachtgebete. Er macht gerade mal seine Pflichten. Er macht nichts Großartiges, Weltbewegendes. Und als am letzten Tag Ibn Umar radiallahu anhu das Haus verlassen wollte, wollte er ihn fragen, sagte er zu ihm, hör mal zu, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat über dich das und das gesagt. Er hat über dich gesagt, dass du ein Bewohner des Paradieses bist. Aber ich sehe nicht, dass du was Großartiges machst. Machst du etwas Besonderes, wenn ich nicht dabei bin? Er sagte, nein, was du siehst, mache ich, mehr mache ich nicht. Und Ibn Umar wollte das Haus verlassen und sagte er zu ihm, das Einzige, ich schwöre bei Allah, wenn ich abends schlafen gehe, gehe ich nicht schlafen, bevor mein Herz ganz sauber ist und ganz rein ist vor jeglichem Hass gegenüber jedem Muslim. Das heißt, ich empfinde in meinem Herzen keine Abscheu gegen irgendeinen Muslim. Erst wenn das der Fall ist, dann gehe ich mich hin und gehe schlafen. Dann sagt der Ibn Umar, ich schwöre, das ist die Sache, genau das ist es, warum du ein Paradiesbewohner bist. Liebe Geschwister, diese Person, von der wir gerade eben berichtet haben, diejenige Person, die das Paradies betreten hat auf Erden, noch bevor es das Paradies in Wirklichkeit betreten hat, in dem Hadith von Ibn Umar, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Es geht hier uns um die Reinheit des Herzens. Es gibt 2 Arten von Reinheiten des Herzens. Es gibt einmal die Reinheit des Herzens hinsichtlich des Glaubens, dass in seinem Herzen niemand anderes außer Allah ist. Das bedeutet, wie Allah sagt im Koran, sinngemäß, dass niemand am Tag der Auferstehung erfolgreich sein wird, außer wer mit einem unversehrten Herz kommt. Das heißt unversehrt, das heißt, es wird nicht beeinflusst, außer durch Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist die Salama, das ist die Unversehrtheit hinsichtlich des Glaubens. Aber das, inshallah, ist nicht unser Punkt. Uns geht es hauptsächlich um den Umgang mit den anderen Menschen. Den Umgang mit den anderen Menschen. Wenn dieses Herz unversehrt ist, wenn es um den Umgang des anderen Menschen, dann ist das reine Herz, das saubere Herz. Stell dir vor, dieses Herz, lieber Bruder, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns beschrieben hat, ist wie ein Befehlshaber, ist wie der Führer, derjenige, der regiert in deinem Körper. Das Herz ist dasjenige Organ in deinem Körper, das die Befehle erteilt. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn das Herz, also er sagte, im Körper gibt es ein Stück Fleisch, wenn es in Ordnung ist, dann ist auch der gesamte Körper in Ordnung. Wenn es allerdings schlecht geworden ist, ein Stück Fleisch faul geworden ist, dann ist auch der gesamte Körper schlecht und faul. Und das ist das Herz, wie wir wissen. Deswegen Allah subhanahu wa ta'ala richtet seine Anordnungen in erster Linie an unsere Herzen, liebe Geschwister. Es gibt 2 Personen. Erstmal, im Hadith weist der Prophet darauf hin, dass als er sagte, sallallahu alaihi wasallam, wahrlich, Allah schaut nicht auf euren Körper und schaut nicht auf eure Gestalten, das heißt auf euer Äußerliches, sondern er schaut auf eure Herzen. Er schaut auf eure Herzen, auf eure Taten. Wenn also das Herz derjenige ist, dasjenige Organ ist, das die Befehle erteilt, dann muss es stark sein und kräftig sein und gesund sein. Aber wenn Menschen gegenseitig übereinander schlecht sprechen, wenn man üble Nachrede betreibt mit seinen eigenen Geschwistern, etwas Schlechtes über seinen Bruder sagt, dann weist es darauf hin, dass dieses Herz nicht unversehrt ist und dass dieses Herz nicht gesund ist. Und es weist darauf hin, dass diese Person, die über andere Menschen schlecht spricht, wisst ihr, diese Person ist wie, als würde sie sich selbst selig sprechen. Eine Person, die über andere Leute schlecht spricht, ist so, als würde sie selbst über dich sagen, ich bin in Ordnung und die anderen sind nicht in Ordnung. Überliefert wird über den edlen Freund des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, Ibn Umar sagte, dass das Gedenken Allahs eine Heilung ist. Und das Gedenken der Menschen ist eine Krankheit. Du willst also dein Herz reinigen, dann gedenke Allahs. Dann erwähne Allah. Das Erwähnen Allahs, das Gedenken Allahs, Dhikrullah, ist ein Heilmittel für dein Herz. Und das Gedenken der Menschen, das heißt die Menschen zu erwähnen, zu erzählen, was macht der, was macht der, was macht die, zu erzählen über andere Menschen, das ist eine Krankheit, das ist, macht dein Herz schmutzig, liebe Brüder, liebe Schwestern. Allah sagt im Koran Karim, sinngemäß übersetzt, ihr sollt untereinander keine Riebe machen, ihr sollt untereinander keine üble Nachrede machen. Mag etwa jemand von euch das tote Fleisch seines Bruders essen? Mag etwa jemand von euch vom toten Fleisch seines, das heißt, stell dir vor, dein Bruder ist gestorben. Stell dir vor, dein Bruder ist gestorben und du bekommst diese Leiche vorgelegt. Bist du davon etwas essen? Gott bewahre. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam oder Allah im Koran hat uns dieses Gleichnis gezeigt, damit uns sieht, wie übel es ist, wenn man über seinen Bruder etwas Schlechtes sagt. Liebe Geschwister, die Belohnung ist immer von gleicher Art Tat, wie man gemacht hat. Die Belohnung ist von gleicher Art, wie die Tat, die man gemacht hat. Das heißt, du hast etwas Übles gemacht, dann bekommst du etwas Übles zu essen. Wir alle wissen, dass Verendetes, das heißt etwas Gestorbenes, etwas Verendetes ist unrein, Najis. Und das ist das Erste, was die Gelehrten erwähnen, wenn sie über Dinge sprechen, die unrein sind. Und sie erwähnen erstmal Al-Maita, das heißt das Verstorbene, das Verendete. Und diese Sache, liebe Geschwister, und deswegen sagt, überliefert uns Abu Hurairah radiallahu anhu in einem Hadith, dass am Tag der Auferstehung zu jenigen Menschen, der über andere schlecht gesprochen hat, es wird zu ihm gesagt werden, schau, er wird zu ihm ein Leichnam gebracht werden, etwas verendet, etwas Totes gebracht werden und ihm gesagt werden, hier, bitteschön, iss von diesem Körper genauso, wie du von ihm gegessen hast, als er lebendig war. Iss von diesem verstorbenen Körper genauso wie du davon gegessen hast, als er am Leben war. Und deswegen, der Allah subhanahu wa ta'ala im Koran Karim, in an mehreren Stellen, ich kürze an dieser Stelle ab, aber kann man nachlesen in Surat Al-Qalam und auch hier in Surat Lahab, da lesen wir, liebe Geschwister, dass der Prophet, dass Allah Azza wa Jal über die Frau von Abu Lahab, Jamil, gesprochen hat, und dass sie die Brennholzträgerin ist. Und das ist eine Umschreibung, wie es heißt, der Erläuterung, eine Umschreibung, dass sie eben Unheil gestiftet hat. Das ist noch schlimmer. Das ist eine Form natürlich von der üblen Nachrede. Aber sie hat Unheil gestiftet. Und diese Sache, liebe Geschwister, ist eine Eigenschaft von diesen Ungläubigen, von dieser ungläubigen Frau gewesen. Liebe Geschwister, dieses Herz wird schwach durch die Sünden. Dieses Herz wird schmutzig durch die Sünden. Wie willst du, lieber Bruder, liebe Schwester, dieses Herz, wie soll dieses Herz Befehle erlassen? Wie soll dieses Herz wie ein Führer agieren? Wie soll dieses Herz dich anführen und gesunde Befehle erteilen, wenn es schwach ist? Und deswegen, wie kann es deinen Körper führen und lenken, wenn du es schwach gemacht hast? Möge Allah subhanahu wa ta'ala, liebe Geschwister, natürlich dieses Thema ist groß und die gegen Krankheiten im Herzen, wenn wir dafür anfangen zu reden, das hat kein Ende. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen reinigen. Möge Allah azza wa jal uns zusammenfinden in diesem Glauben an Allah und die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala die Liebe zu unseren Geschwistern uns lieber machen als kaltes Wasser an einem heißen Tag. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von der Hand des Propheten sallallahu alaihi wasallam am Tag der Auferstehung von seinem Becken etwas zu trinken geben, sodass wir nach diesem Trinken nie wieder durstig sein werden.